Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Heute führt uns das Frauenorte-Projekt in den Norden von Sachsen-Anhalt, in den Altmarkkreis Salzwedel. Genauer gesagt direkt in die Hansestadt Salzwedel. Ohne Jenny, kein Karl. Das sei Motto unseres heutigen Podcastes. Es ist eine Aussage von Eleanor Marx, genannt Tussi, jüngste marxische Tochter, und ist entnommen dem Buch von Eva Weisweiler, Tussi Marx, das Drama der Vater-Tochter, eine Biografie. Meine Einladung zu diesem Gespräch sind folgende Gäste gefolgt. Gabriele Henschke, Regionalbüroleiterin Sachsen-Anhalt der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Ulrich Kalmbach, Leiter des Danaimuseums des Altmarkkreises Salzwedel und Karl-Heinz Rick, Lehrer im Ruhestand, Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und heute noch für das Jenny-Marx-Forum Salzwedel aktiv. Lassen Sie mich mit den kurzen Eckdaten einsteigen. Johanna Bertha Julie Jenny von Westfalen wird am 12. Februar 1814 in Salzwedel geboren, als Tochter von Landrat Johann Ludwig von Westfalen und seiner zweiten Frau Caroline, einer geborenen Heubel, eine in Salzwedel gebürtige Offizierstochter. Mit 2 Jahren zieht die Familie nach Trier um. Dort verbrachte Jenny wohlbehütet ihre Kinder- und Jugendzeit. Die Familien Marx und von Westfalen befreundeten sich und es sind einige Begegnungen eines Jugendquartetts, nämlich Jenny und Karl, sowie dessen ältere Schwester Sophie und Jennys jüngerer Bruder Edgar überliefert. Nach 7-jähriger Verlobungszeit heiratet Jenny mit 29 Jahren 1843 in Kreuznach bei Marx. Ein Jahr später wird die erste Tochter Jenny in Paris geboren, der noch weitere 6 Kinder folgen. Tragischerweise sind 4 von ihnen bereits im Kindesalter gestorben, was eine sehr emotionale, schwere Bürde für beide Elternteile war. Diverse Lebensstationen folgen, wie Brüssel, wieder Paris, Köln, mehrfache Umzüge innerhalb Londons. Das war sicher nicht leicht für die Familie. Ein Zitat der Bekenntnisse von Jenny Marx in einem Album ihrer Tochter Jenny macht vielleicht deutlich, wie es überhaupt nur gelingen konnte. Denn Mutter Jenny beschrieb dort ihre Lieblingsmaxime mit "Acht nichts" und als Motto "Verzweifle nicht". 1876, also im Alter von 62 Jahren, verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand. Erkrankt an Leberkrebs, stirbt Jenny, 67-jährig, am 2. Dezember 1881 in London, wo sie am 5. Dezember auf dem Londoner Highgate-Friedhof beigesetzt wird. Die Grabrede des gemeinsamen Freundes Friedrich Engels wird übrigens 3 Tage später im Sozialdemokrat auf Deutsch veröffentlicht. Nun aber zurück zum Beginn dieses sehr bewegenden Lebens von Jenny Marx. Wir hatten uns Salzwedel als Geburtsstadt, diese Tochter der Stadt. Ich habe gefunden eine Erwähnung ihrer hiesigen Geburt, zum Beispiel im stadtgeschichtlichen Abriss auf der städtischen Homepage, den Straßennamen Jenny Marx, dass 2014 sogar ein Zug auf ihren Namen getauft wurde, dass es eine heutige Grundschule gibt und frühere Oberschule auch, an der Sie, Herr Rick, Lehrer waren, ja. Ich mich recht erinnere. Und das Jenny-Marx-Forum mit diversen Angeboten hier in der Stadt. Habe ich etwas vergessen? Natürlich, den Namen des Hauses, in dem nämlich Jenny geboren wurde, das Jenny-Marx-Haus, ist jetzt Sitz der Kreismusikschule und Räumlichkeiten für die Dauerausstellung. Die Dauerausstellung ist thematisch nach Facetten oder Rollen der Person Jenny gegliedert. Und zum Beispiel das Stichwort die Geehrte. Und deswegen meine erste Frage an Ulrich Kalmbach. Sie sind seit 1989 Museumsleiter in Salzwedel. Wo und wie begegnete Ihnen Jenny in Ihrem beruflichen Leben als Museumsfachmann?
Ja, ich bin tatsächlich 1989 im Herbst hier überhaupt erst nach Salzwedel gekommen, als frischer Absolvent der Fachschule für Museologen in Leipzig. Und nicht nur meine erste Begegnung mit Jenny, sondern auch mit Salzwedel war etwas zeittypisch dramatisch. Ich wurde nämlich im Zug, der hier nach Salzwedel fuhr, von der Transportpolizei angehalten und weil es grenznahes Gebiet war. Und die fragten mich, was ich hier suchte, und fanden den Grund, ein Museum zu besuchen, etwas abwegig, gaben sich aber nachher damit zufrieden. Ich begann dann danach also meine Funktion hier als Museumsleiter des Historischen Museums, und mir war bis dahin das Geburtshaus von Jenny Marx, das ich ja hier in Salzwedel befand, nicht so ganz geläufig. Umso mehr kam ich dann gleich direkt damit in Verbindung. Das damalige Museum über die Familie Marx war ja mehr eine politische Bildungsstätte, denn ein historisches Museum. Sehr symbolisch war auch die Tatsache, dass hinten im Gebäude, also im schönen Park, die Abteilung Kultur des Rates des Kreises saß, mit dem Ratsmitglied für Kultur, der dort also alles im Blick hatte und letztlich auch Chef quasi für das historische Museum war. Und das erste quasi Vorstellungsgespräch direkt in Salzwedel hatte ich dann im Garten des Jenny-Marx-Hauses in der Nähe der lebensgroßen Bronzebüste von Jenny Marx, also auch übrigens ein Zeichen, was man hier heute noch sehen kann. Also dort gab es also mein erstes, sagen wir mal, Fachgespräch mit der übergeordneten Instanz, und das war dann im Garten dieses Hauses, das mich dann später aber auch noch direkt als Museumsleiter dann begleitete.
Genau, in unserem Vorgespräch oder auch bei unserem Treffen, als ich Sie in Salzwedel besucht hatte, sagten Sie, dass das Museum dann 1990 leergeräumt wurde und für eine neue Ausstellung aus wissenschaftlicher Sicht ein Entwicklungsprozess begann. Wie kann der Frau besser gerecht werden? Sie sprachen, oder Stichwort auch, Klischeebildung.
Ja, wie gesagt, es kam 89 hierher. Das war ja das Jahr, in dem die DDR das 40. Gründungsjubiläum feierte. Unter den bekannten Rahmenbedingungen dieser Zeit. Und hier in Salzwedel sollte zu diesem Anlass eine neue Dauerausstellung im Museum über die Familie Marx eröffnet werden. Und aus diesem Grund war also das Gebäude leergeräumt. Maler sollten rein, neue Ausstellungskonzeptionen umgesetzt werden. Dazu kam es dann aber durch die Ereignisse der friedlichen Revolution nicht. Es gab dann 1990 eine Findungsphase. Dieses ehemals selbstständige Museum wurde dann dem historischen Museum, also dem Johann Friedrich Danell Museum, zugeschlagen. Und wir haben dann seit dieser Zeit für doch eine ganze Reihe von Jahren das Haus neu profiliert. Schwerpunkt war dann allerdings nicht mehr Jenny Marx. Es gab eine kleine Dauerausstellung damals zu diesen Anfang der 90er-Jahre-Zeiten. Ansonsten haben wir dieses Haus auch ausgehend von der Vorgeschichte, dass es also mehr politische Bildungsstätte war, dann mit verschiedenen Projekten, vor allen Dingen zur Zeitgeschichte, aber auch zur bildenden Kunst, versucht zu füllen und haben das, glaube ich, auch gut getan und haben vor allen Dingen da Schwerpunkt auf Arbeit mit Jugendlichen gelegt. Das oder die Vorgeschichte des Hauses ist ja doch recht, sagen wir mal, vielfältig gewesen. Es gab ja Anfang oder nach dem Zweiten Weltkrieg, anfangs Zeit der DDR, schon die ersten Bemühungen, Jenny Marx zu würdigen. Sie hatten früher die Straßenbenennung angeführt. Das ging also schon in den 1940er Jahren los. Dann gab es eine erste kleine Ausstellung, 1968 eine Karl-Marx-Ausstellung und ab 1969 dann das gesamte Gebäude als Museum über die Familie Marx zum damaligen 20. Jahrestag der DDR etabliert und, wie gesagt, dann bis 1989 so betrieben. ein Problem, was mich damals als Leiter zweier Museen betraf, war der Umstand, dass es also im Haus keine eigene Sammlung gab. Was stellt man denn aus, wenn man das Leben von Jenny Marx bzw. ihrer Familie ausstellen will? Das war also recht schwierig. Es gab Möbel aus der Zeit, die aber keinen Bezug zur Familie hatten, sondern aus den Beständen der Bodenreform, aus den umliegenden Gutshäusern stammten und also einen netten und gefälligen Wohneindruck vermittelten. Aber damit wird man ja so einer Biografie nur schwierig gerecht, sodass ja also da im großen Umfang so eine Dauerausstellung mangels Bestandes dann nicht weiter realisieren konnten, haben dann aber als letztes, sagen wir mal, Ereignis in dieser Hinsicht 2014, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf, eine kleine neue Dauerausstellung in der heutigen Musikschule etabliert. Und diese ergänzt also auch den historischen Rosengarten, den es übrigens auch noch im Garten des Hauses gibt, wo verschiedene Daten der Lebensgeschichte von Jenny Marx bzw. des Hauses dort anhand historischer Rosensorten abzuschreiten sind.
Herr Kleinbach, Sie erwähnten gerade die Eröffnung der Dauerausstellung 2014. Ich würde aber gerne zum Verständnis noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen, denn auch das anstehende Jubiläum, nämlich den 200. Geburtstag von Jenny 2014, sollte in Trier der Jenny gedacht werden. Und 2008 beschlossen auch Salzwedler, dass unbedingt in ihrer Geburtsstadt etwas gemacht werden soll. Und es wurde, wenn ich richtig informiert bin, der Jenny Marx Freundeskreis zur Vorbereitung dieses Jubiläums gegründet. Meine Frage an Karl-Heinz Reck: Was hat sich denn dann daraus eigentlich alles entwickelt?
Also ich möchte auch mal beginnen wie Herrn Kalmbach. Ich kam 1972 nach Salzwedel, um meinen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen. Und ich wurde auch von der Transportpolizei untersucht. Und ich durfte dann aber ins Landratsamt oder in der Kreisverwaltung meinen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Ich hatte keine Ahnung damals, dass es Jenny Marx oder Jenny von Westfalen in Salzwedel gab. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt in Salzwedel, in dieser Ecke da oben, wo sonst kein vernünftiger Mensch, da dachte ich, jedenfalls hinkam. Ich bin dann an die Jenny-Marx-Schule gekommen. Da erfuhr man nun etwas von Jenny und wie das so war in der DDR mit Fahnenappell und so weiter, pipapo. Und im Jahr 2009 ist der Freundeskreis Jenny-Marx gegründet worden. Ich war da noch Stadtrat in Salzwedel und wir haben uns Gedanken gemacht, nicht über Karl Marx und Jenny Marx, sondern darüber, wie kann man Salzwedel besser in der Öffentlichkeit darstellen. Also es war ein Marketinggedanke, den wir hatten. Und aus diesem Marketinggedanken entwickelte sich praktisch dann auch mit Zusammenarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Vortragsreihe zum Jubiläum. Die Vortragsreihe hieß Starke Frauen. Das waren 8 Vorträge über starke Frauen des 19. Jahrhunderts. Und aus diesem Freundeskreis entwickelte sich dann nach dem Jubiläum das Jenny Marx Forum. Und insgesamt haben wir bis 2020 37 Veranstaltungen organisiert mit circa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Und wie kam es dann zur Anbahnung der Kooperation, dass diese Jubiläumsausstellung möglich wurde?
Ja, also wir als Freundeskreis haben natürlich Partner gesucht, die auch uns finanzieren. Wir waren als Freundeskreis ja ein lockerer Haufen von Leuten, die das gleiche Interesse hatten, aber natürlich keine finanziellen Mittel. Deshalb haben wir die politischen Stiftungen angeschrieben, jedenfalls die politische Stiftung von der SPD, die Ebert-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und Von der Ebert-Stiftung haben wir keine Antwort bekommen und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung haben wir dann die Unterstützung bekommen, sowohl was die Veranstaltungen betraf, als auch was die finanziellen Zuwendungen für die Ausstellung zum Jubiläum betrifft. Wir hatten auch eine andere Partner, die Sparkasse Altmark-West war da ein verlässlicher Partner für und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des Museums, die ja praktisch diesen praktischen Teil der Ausstellung dann bewältigt haben.
In Vorbereitung des Festjahres anlässlich des 200. Geburtstages von Jenny und der zugehörigen Ausstellung kam die Rosa-Luxemburg-Stiftung ins Boot, die ja auch beim heutigen Podcast unsere Kooperationspartnerin ist. Nun meine Frage an die Regionalleiterin Gabriele Henschke. Welchen Beitrag konnte Ihre Stiftung dazu leisten?
Ja, erst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass uns der Freundeskreis Jenny Marx damals angesprochen hat, denn wir haben mit ihren Mitstreiterinnen seit 2011 einen sehr engagierten Kooperationspartner gewonnen. Und ich denke, dass wir mit der Veranstaltungsreihe, der gemeinsamen Veranstaltungsreihe Starke Frauen im 19. und 20. Jahrhundert über mehrere Jahre den 200. Geburtstag von Jenny Marx würdig vorbereiten konnten. 2012 ist dann der Altmarkkreis an uns herangetreten mit der Bitte, eine Dauerausstellung zu unterstützen, die im Geburtshaus von Jenny in Salzwedel präsentiert werden sollte. Das haben wir natürlich auch gern gemacht. Und durch die verschiedenen Absprachen kenne ich zum Beispiel auch Herrn Kalmbach. Die Ausstellung wurde von der RLS finanziell unterstützt und wir haben der Stadt bzw. dem Museum auch Marx-Experten zur Seite gestellt, wie Rolf Hecker und Jürgen Schüttrumpf. 2014 konnte damit eine sehr interessante und umfassende Ausstellung im Jenny-Marx-Haus eröffnet werden. Und in der Festwoche selber zum 20. Geburtstag im Februar 2014 war die RLS ebenfalls beteiligt in Kooperation mit der Stadt Salzwedel und dem Festkomitee Jenny 200, so nannten sie sich damals, wurde zu einem Podiumsgespräch mit Gregor Gysi eingeladen. Die Veranstaltung hieß, wenn ich mich recht erinnere, kurze Umrisse eines bewegten Lebens und wurde künstlerisch im Rahmen vom Theatrum Hohenerzleben. Und vor der Veranstaltung wurde Gregor Gysi vom Festkomitee der RLS und dem stellvertretenden Landrat Herrn Gnottke im Geburtshaus Jenny Marx empfangen und auch durch die Dauerausstellung geführt. Und nach der Veranstaltung hat Gregor Gysi von der RLS das frisch gedruckte Buch, erschienen im Lietz-Verlag von Angelika Limroth, Jenny Marx, die Biografie erhalten.
Warum gerade Jenny Marx?
Ja, die Frage, warum ausgerechnet Jenny, sie ist eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit und für Frauen in dieser Zeit war es ja nicht selbstverständlich, dass sie eigene Wege gehen. Und was Frauen in der Geschichte auch in revolutionären Bewegungen geleistet haben, wird ja heutzutage oft vergessen. Aber auch sie sollten natürlich gewürdigt werden. Ein Sprichwort sagt ja, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Aber Jenny stand immer neben ihrem Mann. Sie hat ihn unterstützt und gestärkt und auch seine Ideen mitgetragen. Und insofern fanden wir die Idee sehr gut, eine Veranstaltungsreihe zu starken Frauen zu machen und diese mal in den Fokus zu rücken.
Jetzt nochmal eine Verständnisnachfrage. Also unter fachlicher Leitung von Herrn Kalmbach, also vom Museum, ja, entstand die Ausstellung, die aber mit Partnern, mit Recherche, mit vor allen Dingen finanziellen Mitteln auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der
Markasse Altmark-West.
Ja, ich wollte noch einfügen, dass natürlich auch der Altmark-Kreis Salzwedel als regionale Körperschaft da sehr unterstützt hat und als unser Träger da auch, haben Sie schon erwähnt, auch in Form des stellvertretenden Landrates immer mit dabei war.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat halt Rolf Hecker und John Schüttrumpf sozusagen als Marx-Experten im Museum noch zur Seite gestellt. Die Ausstellung ist nach einem Mischung geworden zwischen Realgeschichte und Rezeption.
Also Herr Hecker hat uns da wirklich sehr unterstützt und geholfen, also auch bei Fachfragen. Er hat ja auch für den Katalog nachher einen eigenen Beitrag mit reingenommen. Also das war eine sehr interessante und auch fruchtbringende Zusammenarbeit, ja.
Das freut mich, wenn sozusagen solche Anlässe dann dafür führen, dass dann eben auch die Kooperationen entstehen und man auch über den Tellerrand schauen kann. Ja, wenn man, also das bin ich, versuche ich jedenfalls auch sehr neugierig zu bleiben und nachzufragen und eben auch andere Anregungen aufzugreifen. Aber die also konzeptionelle Federführung lag in Ihren Händen.
Ja, ja.
Und daraus ist dann auch dieser Gedanke entstanden. Sie sagten ja vorhin auch, es war wenig authentisches oder eigentlich gar kein authentisches Material darzustellen, zu sagen, dass man dann diese Facetten mal aufgreift, diese Art der Kapitel. Weil das fand ich jetzt gerade sowohl beim Besuch als auch nachher beim Durchlesen des Katalogs doch nochmal so interessant, diese Vielschichtigkeit, die Sie sagten. Also ich sage jetzt nur mal Stichworte, die geehrte Jenny als Mutter oder als Emigrantin, als geliebte Ehefrau, da würde ich gern selber nochmal darauf zurückkommen. Ja, so diese Darstellung ist dann sozusagen vom Konzept her von Ihnen gewählt.
Ja, naja, wir hatten ja, sagen wir, zu diesem Jubiläum, zu dem schon erwähnten 200 Jahre Geburtstag von Jenny Marx, auch noch parallel zu diesem neuen Dauerteil hier im Historischen Museum auch noch eine Sonderausstellung. Das nannte sich Jenny Marx, die Bilder. Also da ging es nicht nur um Porträts, die recht überschaubar erhalten sind, sondern mehr auch, was für ein Bild machen wir uns heute von so einer Frau, beziehungsweise als Museum natürlich, was für ein Menschenbild, Frauenbild, Familienbild wurde eben auch in den letzten Jahrzehnten hier transportiert und vermittelt. Und vor diesem Hintergrund, wenn man sich mal so anguckt, wir haben zum Beispiel aus den ganzen Biografien, da gibt es ja tatsächlich eine ganze Reihe Biografien zu Jenny Marx, mal versucht, so die, sagen wir mal, Schlagwortbeschreibung, also die Charakterisierung, die dort die jeweiligen Autoren vorgenommen haben, mal ein bisschen rauszufiltern und haben das in so einer digitalen Schau sie mal versinnbildlicht. Und da reicht eben das Spektrum dieser Zuschreibung von dem sehr viel zitierten, von der Ballkönigin, also wo quasi aus einem der Briefe beschrieben wird, also von Karl Marx, dass eben seine Frau damals in ihrer Jugend die Ballkönigin von Trier war, wegen ihrer Schönheit weithin bekannt, wurde später gern aufgegriffen. Wenn man auch so die zwei Jugendporträts anguckt, war es offensichtlich eine sehr schöne junge Frau. Aber dieses Schlagwort Ballkönigin hat sich nachher so sehr verselbstständigt. Und wir haben das auch für unsere Dauerausstellung als eine der Facetten dann gern mit aufgegriffen. Verdeutlicht aber auch in anderen Punkten, wie, sagen wir mal, holzschnittartig das manchmal ist und wie schwierig das so einer historischen Person da gerecht zu werden. Und darum, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben wir uns dann tatsächlich entschieden, nur verschiedene Facetten, Aspekte, Charakterisierungen rauszugreifen für die Dauerausstellung und da dem Besucher einfach einen Ausschnitt zu zeigen, ohne den Anspruch natürlich auf Vollständigkeit, was anhand der Quellenlage ja schwierig ist und ja auch, glaube ich, für einen Ausstellungsbesucher auch schwierig zu rezipieren ist. Da gibt es ja dann große, dicke Bücher inzwischen ja auch.
Ja, ich denke aber, dass gelungene Darstellung ist, die zeigt, dass eben Jenny nicht nur die Frau von Karl war, sondern wir hatten ja unter das Motto gestellt, ohne Jenny kein Karl, oder wird sehr, sehr deutlich auch durch diese breite Darstellung. Aber das soll uns nachher nochmal kurz weiter beschäftigen. Wir sprachen von den Facetten. Als in der DDR sozialisierte Frau mir gar nicht so bewusst, oder ich muss einfach gestehen, Jenny ist mir selber relativ blass in Erinnerung von dem. Also es war tatsächlich das, was sich mit Marx, also mit Karl beschäftigt, auch in Kombination noch mit seinem Freund und langjährigen Wegbegleiter und Unterstützer der Familie, Friedrich Engels. Die Jenny selber Und vor allen Dingen auch das Verhältnis von Jenny und Karl als Liebende und als Eheleute, das glaube ich, war für mich jetzt eine Entdeckung, in dem meines Erachtens wunderbar geschrieben von der Autorin Caroline von Gries geschriebenen Mini-Büchlein Jenny und Karl Marx, Liebe als Kapital, die für mich so quasi den menschlichen roten Faden der beiden Biografien gesponnen hat. Denn es war ja eine nicht unkomplizierte Paarbeziehung von, sie nannten sich ja Schwarzwildchen und seiner Herzens-Jenny. Und ich habe da ein Zitat gefunden, in dem der Karl seinem Kollegen Arnold Runge gegenüber gesteht: Ich kann Ihnen ohne alle Romantik versichern, dass ich von Kopf bis Fuß und zwar allen Ernstes liebe. Ich und meine Braut haben mehr unnötige und angreifende Konflikte jahrelang durchgekämpft als andere. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wissen, dass Karl Marx zum Beispiel Jenny auch drei Gedicht- und Liederbände geschrieben hat und gewidmet hat. Und leider ist ja ein Großteil der privaten Korrespondenz zwischen den beiden, insbesondere der Briefe von Karl, posthum von den Töchtern quasi zensiert worden und vernichtet worden. Denn es gab ja dann noch andere Aspekte der Partnerbeziehung, nur Stichwort unehelicher Sohn Frederik von Karl mit seiner Haushälterin, dem Fähnchen Demut. Aber gerade diese Liebe, diese große Liebe, die die Zeit doch überdauert hat, die schwierigen Verhältnisse und bis ans Lebensende angehalten hat, auch die Schilderung in dem Büchlein, wie Karl Marx bis zum Schluss seiner Frau am Krankenbett zur Seite stand, das muss ich sagen, hat mich schon sehr bewegt. Deshalb eine Frage an Herrn Kalmbach, gerade in Vorbereitung auf diese Ausstellung, die wir vorhin angesprochen haben. Gibt es etwas, was Ihnen beim Näherbeschäftigen mit Jenny in diesem Zusammenhang besonders aufgefallen ist oder was Sie gegebenenfalls auch überrascht hat, Sie da nicht erwartet haben?
Naja, das, was Sie so schon einführend kurz beschrieben haben, so ein Bild von Jenny Marx, wer war die Frau, das ist natürlich immer schwierig. Das, was wir als Rezipienten, sage ich mal, in erster Linie von den Biografen, natürlich auch von den Ausstellungsmachern, so vorgesetzt bekommen, ist ja immer eine sehr subjektive Sichtweise. Und was mich da wirklich auch erstaunt hat oder verwundert, ist ja der Umstand, dass alle Biografen ja auf eine recht überschaubare Quellenbasis zurückgreifen. Das sind ja in erster Linie eben die Briefe, die schon erwähnten. Also aus dem Haushalt Marx, Lebensberichte von den Töchtern oder Freunden, Bekannten. Die sind ja alle inzwischen sehr gut ediert, zuletzt gerade auch mit dem großen Briefwechselband und der neuen Biografie von 2014 von Frau Limroth und Herrn Hecker. Also die Briefe, die Erinnerungen, die da enthaltene Berichte sind bekannt, aber je nach persönlicher und manchmal auch politischer Einstellung der Autoren werden die unterschiedlich ausgelegt. Und das fand ich wirklich immer erstaunlich, wie man aus den gleichen Briefen manchmal völlig entgegengesetzte Bewertungen herausnehmen kann. Das ist natürlich nicht immer dann fachlich korrekt, weil man muss ja manchmal auch Sachen weglassen, wenn man eine bestimmte Vorstellung eines Bildes hat, was man da produziert. Und da gibt es ja ganz, sagen wir mal, aus dem politischen Gegenlager recht drastische und nicht nette Beschreibungen, denn aus dem Lager, dass Jenny und Karl Marx wohlgesonnen ist, hat man dann manchmal das Gegenteil, also Überhöhungen und da werden manchmal oder wurden Denkmäler aufgebaut. Das hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja geändert. Also gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von ausgewogeneren Berichten. Das muss man sagen. Aber wie gesagt, verwundert hat mich wirklich, wie man aus den Briefen so ganz unterschiedliche Bilder und Lebenswege dann rekonstruiert. Ne? Das fand ich schon ungewöhnlich. Ne?
Herr Rick, können Sie in diesem Zusammenhang etwas benennen, was Sie erstaunt hat, weil Sie ja auch sagten, Sie kamen dann erstmal an diese Schule und hatten dann diese übliche biografische Bezug oder den Umgang, den DDR-Umgang mit der Namenspatronin an der Schule. Etwas, was Sie überrascht hat oder was Sie gerne noch mitteilen möchten in diesem Zusammenhang, Kontext?
Ich würde erstmal sagen, dass die Historiker ja Jenny immer einen Platz zugewiesen haben, der hinter Karl Marx war. Ich bin der Meinung, das ist die falsche Stelle. Ich bin der Meinung, Jenny gehört neben Karl. Und zwar deshalb, weil sie nicht nur Ehefrau, Geliebte, Mutter der Kinder war und nicht nur Ballkönigin war, sondern weil sie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass seine Bücher, Kommunistische Manifest oder Kapital, überhaupt druckreif geworden sind. Sie hat die mit der Hand abgeschrieben. Und dann ist sie in die Druckerei gekommen. Und später, als er für amerikanische Zeitungen in Englisch Artikel über Europa schreiben sollte, hat sie diese Gedanken in ein Englisch gebracht, das lesbar war, weil Karl Marx, obwohl er viele Jahre in England gelebt hat, des Englischen sehr schlecht mächtig war. Was mir aber besonders an dieser Frau imponiert war, und da bin ich mir sicher, die Liebe zwischen den beiden. Man weiß ja auch, dass sie vor der Ehe Sex hatten. Und das war ja praktisch im 19. Jahrhundert eigentlich für eine Frau eigentlich unmöglich. Vor der Ehe Sex zu haben, bedeutet ja, man liefert sich aus dem Mann. Aber sie hat das mit Wonne auch genossen und auch die Situation, wie sie ihre Ehe gerettet hat. Das ist ja nicht außergewöhnlich, dass der Mann mit der Haushälterin Helene Demuth ins Bett steigt, ihr ein Kind zeugt und trotzdem hält die Ehe. Und sie hatte ja immer Möglichkeiten wegzugehen. Sie hatte in Preußen ihren Bruder, der Innenminister war, aber sie ist bei Karl geblieben. Die Lebensverhältnisse konnten noch so schlecht sein, sie ist bei ihm geblieben. Und daher ist der Ausdruck, den Tussi Marx, Eleonore Marx geprägt hat, aus meiner Sicht voll richtig. Ohne Jenny kein Karl.
Herzlichen Dank für dieses doch sehr persönliche Plädoyer, aber doch, denke ich mal, dem Anliegen auch dieses Podcasts und des Frauenortes in Salzwedel, dass die Frau Jenny mehr in Erscheinung tritt.
Aber darf ich noch eine kleine Ergänzung geben? Natürlich. Ich glaube auch, das Frauenbild, was Karl Marx hatte, ist mitgeprägt worden von seiner Frau. Ich habe hier ein Zitat von Karl Marx. Ich lese das einfach mal vor. Jeder, der etwas von Geschichte weiß, weiß auch, dass große gesellschaftliche Umwälzungen ohne das weibliche Ferment unmöglich sind. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechtes, in Klammern die hässlichen eingeschlossen. Ich glaube, auch das Verhältnis zu den Frauen ist durch Jenny geprägt worden. Das nur als Randnotiz.
War meines Erachtens sehr, sehr treffend, das nochmal in den Punkt zu bringen, wie dann auch die Entwicklung weitergegangen ist. Ich denke dann auch nur an die Entwicklung Bebel, Rolle der Frau und so. Ich denke, das gehört tatsächlich dazu. Was imponiert Ihnen, Frau Henschke, ganz besonders an der Frau Jenny oder auch der Fachfrau?
Also ich fand oder finde es sehr bemerkenswert, dass Jenny ihr gut bürgerliches Leben aufgegeben hat, um selbstbestimmt leben zu können. Und ich denke, dass sie nicht nur aus Liebe zu Karl Marx, sondern auch für ihre gemeinsame politische Überzeugung von einer besseren Welt, frei und solidarisch leben zu können, dass sie dafür so viele Anfeindungen erdulden musste und Entbehrungen auf sich genommen hat. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so oft sogar sein Zuhause aufgeben muss. Und ich finde, das verdient Respekt und Anerkennung.
Lassen Sie uns noch einmal zur weiteren, ich sage jetzt mal, fachlichen Facetten kommen zum Schluss. Ich gebe mal Stichwort Sekretärin, Begabte oder auch Briefschreiberin. Herr Reck, sprach es gerade schon an, dass die Sekretärin diese Schreib-, Korrektur- und Redigierleistungen von Jenny Marx bekannt sind, ob sie ausreichend gewürdigt wurden oder werden. Das sei mal jetzt noch dahingestellt. Wahrscheinlich in Tendenz eher die Würdigung erhält, denn es war eine Mammutaufgabe, wenn man weiß, was er allein für einen Output an Schreibtexten produziert hat, mal ganz abgesehen vom theoretischen Niveau. Herr Kleinbach, Sie nannten mir noch andere Beispiele, wo Sie tatsächlich tätig im Sinne von, wir würden jetzt auch sagen, ja, fast eines einer beruflichen Profession geworden ist. Zum einen, dass Sie die private Kommunikation, aber auch die politische Kommunikation letztendlich stark gepflegt hat und auch, dass Sie Verlegerabsprachen so etwas getroffen hat. Habe ich das richtig in Erinnerung, oder?
Ja, da gibt es in der Überlieferung eben Belege dafür, wie umfangreich das nun in der Praxis und auch über die verschiedenen Lebensjahrzehnte ist. Das muss man ja auch immer auseinanderhalten. Das weiß ich so nicht. Dafür bin ich nun nicht Historiker und Biograf, sondern wir haben uns ja nur für unsere Ausstellung damit beschäftigt. Es gibt ja immer für diese Tätigkeit als Sekretärin, also dieses Schlagwort immer, diese eine berühmte Seite des Manifests, wo mehrere handschriftliche Zeilen von ihr enthalten sind, die da immer als Beleg, als einziges Beleg quasi für herhalten muss. Wie gesagt, wie umfangreich das tatsächlich jetzt gerade auch denn in den letzten Lebensjahrzehnten ist, also das weiß ich jetzt so nicht und würde ich mich jetzt auch nicht so festlegen wollen. Was Sie jetzt mit ansprachen, sind ja letztlich aber auch Ihre, sagen wir mal, Gaben, die sie besaß, neben der schon erwähnten Schönheit und Intelligenz, war sie also auch aus der Familie heraus hochgebildet, sehr an Literatur interessiert. Shakespeare spielte ja in der Familie schon auch beim Vater eine große Rolle. Und das hat sie letztlich ein Leben lang begleitet. Und so ein Indiz dafür sind tatsächlich, also A, für ihre Interessen und B, dann auch für ihre potenziellen Fähigkeiten als, sagen wir mal, selbstständig Agierende, dann mehrere, wenn auch sehr kurze und kleine Zeitungsartikel, die sie über die Londoner Kulturszene und das Theaterleben in der Frankfurter Zeitung schrieb, also in den 1870er Jahren. Also das sind so ein paar Randnotizen, also sehr geschliffener Stil, also auch heute noch sehr gut zu lesen, pfiffig und so, dass man also auch doch, glaube ich, die Person dahinter erkennt. Und davon ausgehen kann, dass es eben tatsächlich, dass diese ihr zugeschriebenen Eigenschaften, dass sie eben diese besaß, und das sind so Ausdrücke dafür. Andere Dinge, wo man sagt, eine bedeutende Frau des Jahrhunderts, losgelöst von ihrem Mann, findet man nicht einfach, weil sie, ob nur hinter, neben oder mit dem Mann, tatsächlich da festgelegt war und nicht als so selbstständig in der Öffentlichkeit zumindest wahrgenommen wurde. Freundes- und Bekanntenkreis, die wussten natürlich schon eher, was da im Familienleben aktuell war und welche Rolle sie da hatte. Aber wenn man jetzt so nach Lebensleistung eigene, sagen wir mal, überprüfbare fragt, ist es eben schwierig, da findet man eben wenig. Ne? Und wenn man da nochmal auf diese vorher von Ihnen auch schon Bekenntnisse zurückgeht, war ja so ein Gesellschaftsspiel im 19. Jahrhundert, wo die in diesem Fall die Töchter also den Eltern und Bekannten, also wie so eine Art Poesiealbum, also Bücher hinlegten, und da sollten die Befragten reinschreiben, also was weiß ich, Lieblingsfarbe, Lieblingsdichter, welche Eigenschaften schätzt man an anderen. Und da hatte Jenny Marx auf die Frage nach einem Vorbild Florence Nightingale genannt. Es war ja eine Engländerin, die sich um Sanitätswesen, Medizin in dieser Zeit als eigene Person und öffentlich sichtbar groß eingebracht hat. Also so eine, die tatsächlich eine anerkannte, eine bedeutende Frau mit Außenwirkung war, dass ihr das so als Vorbild vorschwebte, aber für sie eben doch nicht so möglich war, so eine Rolle einzunehmen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen bezeichnend auch für ihre Situation. Also eine kluge Frau mit vielen Gaben bedacht, aber würde ich denken, doch im Zusammenleben, in den privaten Verhältnissen und dann eben mit dem Primat der Arbeit für ihren Ehemann doch da sehr eingebunden. Und ja.
Ja. Mir fällt in diesem Zusammenhang auch ein, dass das zumindest hier erwähnt werden sollte, dass sie ja auch eine perfekte Umzugsmanagerin gewesen sein muss. Also sowohl das Finanzen ja sozusagen zusammenhalten musste und wie oft da diese viel zitierten Möglichkeiten waren, aus dem Erbe ihrer Großmutter etwas ins Pfand auszugeben, das wieder auszulösen, dann wie gesagt Umzüge zu stemmen, zum Teil schwanger alleine zurückzubleiben, um noch eine Wohnung aufzulösen und neue Lebensumstände zu schaffen oder zu organisieren an zum Teil weit entfernten Orten. Das ist, glaube ich, einfach so Haushaltsumzugsfinanzmanagerin, es mal so zu benennen. Herr Reck, gab es für Sie auch noch etwas, wo Sie sagen würden, wo Sie so von der Fachfrau überrascht waren oder Sie als Fachfrau kennengelernt haben?
Ja, was ist eine Fachfrau im 19. Jahrhundert? Das ist ja nun die Kernfrage gewesen. Ich glaube, es war ungewöhnlich zu der Zeit, dass Frauen mitgenommen wurden zu politischen Veranstaltungen. Und das war ja der Fall. Es ist belegt, dass Jenny und Karl gemeinsam politische Veranstaltungen besucht haben und auch letztendlich wohl auf Augenhöhe diskutieren konnten. Und es wird berichtet, dass sie auch die Lehren von Karl Marx nicht nur korrigiert oder abgeschrieben hat, sondern auch verstanden hat. Und wenn man das heute nachfragt, wer hat denn das Kapital heute verstanden? Also wenn das alles stimmt, dann ist das sicherlich ihrer Intelligenz zuzuschreiben und natürlich auch der täglichen Beschäftigung mit diesem Thema, die Karl auf dem Tisch hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand so involviert ist in die Arbeit ihres Mannes, dass da nicht auch, und das ist natürlich nur eine Hypothese, auch geistige Inhalte in diesen Werken von Karl Marx mit versteckt sind. Ich hatte immer mal als These gesagt, wäre es nicht gut, wenn der erste und der letzte Satz aus dem Kommunistischen Manifest von Jenny Marx werden, ist nicht belegt bei Herr Kallenbach, das weiß ich alleine, aber ich finde diese beiden Sätze so toll, ein Gespenst geht um in Europa und Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Wenn das von Jenny Marx wäre, wenn das jemand herausfinden könnte, das wäre, glaube ich, die Krönung ihres Lebens. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation.
Und durchaus typisch dafür, dass wir eben sagen, dass wir leider für die Vergangenheit relativ oder auf die Quellenlage, gerade was die Frauen und den Blick auf die Frauen ermöglicht, eben nicht so weit vorhanden ist, wie es oft für die Männer ist. Das ist ja eine Krux, mit der Frauen Orte gerade in der Erforschung von Frauenthemen ja immer wieder zu tun haben. Umso besser ist es, dass es dann aber die Möglichkeiten gibt, so wie heute, mal darüber zu sprechen und das eine oder andere ruhig auch in den Raum zu stellen. Weil es, denke ich, auf jeden Fall mehr etwas dazu beiträgt, eben auch die Frau nebenhinter, wie sagten Sie, Karl Marx näher zu beleuchten. Aus Zeitgründen können wir jetzt leider hier weitere Seiten, die es ja durchaus auch noch gab, also nur in Bezug sei genannt auf die eigene familiäre Ausgangssituation, dass sie also sich nicht standesgemäß verheiratete, dass sie also als Tochter da sicher auch ihren Eltern entsprechenden Kummer bereitet hat oder dass sie sich ja auch als Schwester um ihre Geschwister sorgte. Umzugsmanagerin, Geldbeschafferin nannte ich vorhin schon. Wie gesagt, aus Zeitgründen und Fokussierung können wir da heute hier und nicht weiter eingehen. Aber es gibt ja dank des Bemühens der Engagierten aus Jennys Geburtsstadt Salzwedel und eben mit Unterstützung des Landkreises als Träger der entsprechenden musealen Einrichtung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch der Sparkasse Altmark-West diese Dauerausstellung im Salzwedler Jenny-Marx-Haus. Über die aktuellen Öffnungszeiten informieren sich entsprechend auf der Homepage. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, auch vielleicht gerade in der Rosenzeit mit dem wunderschönen Garten hinterm Haus. Seit 5. Juli 2000 ist, wie gesagt, Jenny Marx auch einer der über 50 Frauenorte in Sachsen-Anhalt gewidmet und entsprechend mit der Tafel am Haus gekennzeichnet. Es erschienen diverse Publikationen, zum Beispiel auch der dort entstandene Ausstellungskatalog, dessen Titel ich jetzt als Credo gerne zitieren möchte. Jenny Marx, eine couragierte Frau zwischen Salzwedel und London. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen GesprächspartnerInnen, bei Gabriele Henschke von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, an Kalmbach, den Leiter des Danaim-Museums in Salzwedel und stellvertretend für all die Engagierten im Jenny-Marx-Forum, Herrn Reck, ganz herzlichen Dank, dass dieses Gespräch zustande kam, dass wir ein bisschen die Geschichte hinter der Tafel, Frauenorte-Tafel erzählen können. Und Dankeschön auch nochmal an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für das Zustandekommen und Verbreitern dieser Folge von
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.